So, ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesus, freue mich bei euch zu sein und mit euch heute hineinzuschauen in die Situation unserer Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung sind. Und man spürt das ja auch immer so im Gottesdienst, wo das geistliche Begehren einer Gemeinde liegt, wonach sie sich ausstrecken, was sie sich wünschen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Jesus sprach an einer Stelle im, glaube Johannesevangelium über unser Gebet, dass das Gebet einhergeht mit einem Begehren. Begehren ist für uns eigentlich ein negativ besetztes Wort. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib und dergleichen mehr. Aber Begehren ist eigentlich eine geistliche Qualität. Eine starke geistliche Kraft, wo du etwas willst mit ganzem Herzen. Und heute, wenn wir in die Situation unserer Brüder und Schwestern hineinschauen, wo sie stehen weltweit, werden wir auf Menschen stoßen, die sich aufgrund der Situation, in der sie leben, ein sehr starkes geistliches Begehren entwickelt haben. Ein Begehren nämlich, den Willen Gottes zu tun. Und bevor ich jetzt in die Präsentation reingehe, möchte ich euch ganz kurz mit hineinnehmen in die Situation in der Türkei mit einem Videoclip. Vielleicht ist manchen von euch der Name Andrew Brunson ein Begriff. Pastor Andrew Brunson, Amerikaner, wie man am Namen hört, hat 23 Jahre lang in der Türkei Gemeinde gebaut. Und dann wurde er im Rahmen dieses Putschgeschehens, als Präsident Erdogan ja Tausende verhaften ließ, ins Gefängnis werfen ließ, wurde auch er als Pastor verhaftet, auch seine Frau Noreen, und sie kam später frei. Pastor Andrew blieb im Gefängnis, musste im Gefängnis bleiben und wie gesagt, 23 Jahre lang Pastor, also wir können davon ausgehen, er ist ein gestandener Mann Gottes, einer, der ja auch die Situation der Christen in der Türkei dann sehr gut kennt, der weiß, als Christ in der Türkei zu leben, das ist kein Spaziergang, das ist nochmal eine andere Situation als hier in Deutschland, wo du sagst, ich freue mich auf den Sonntagmorgen-Gottesdienst mit oder ohne Maske, ich habe auch noch viel Auswahl, ich kann in diese Gemeinde gehen oder in jene Gemeinde gehen und dann habe ich noch jede Menge geistliche Materialien, wo ich Zugang habe über Bücher, über Büchereien, über Internet und alles Mögliche. Wir können uns frei treffen, während die Situation in der Türkei doch für die Christen wesentlich eingeschränkter sich da darstellt und gerade auch Reglementierungen durch die Behörden, durch die Regierung, Kirchen, die nicht gebaut werden dürfen, Geistliche, die nicht ausgebildet werden dürfen, plus dann eben auch Anfeindungen durch die Bevölkerung und nach wie vor, wir beobachten ja als Open Doors immer die unterschiedlichen Ländersituationen, ist es so, dass einfach die Christen in der Türkei in Schulbüchern, in den Medien, auch durch Hass- und Hetzkampagnen, die von den Behörden, von der Regierung ausgehen und dann in den Medien so weiter transportiert werden, wo die Christen als Verbrecher dargestellt werden, als solche, die vorhaben, die Regierung zu stürzen, als solche, die, ja, wo es völlig in Ordnung ist, sie zu diskriminieren. Also Andrew Brunson war einiges gewohnt, kann man so sagen. Und dann wurde er verhaftet und landete im Gefängnis. Und es war für mich erschütternd, ein Interview mit ihm zu hören, als er dann wieder freigelassen worden ist. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, dass wir das heute Morgen so hören. Er wurde freigelassen, weil die Behörden oder weil die Regierung der USA Druck ausgeübt hat auf die Regierung in der Türkei. Damals sagte Präsident Trump, das war 2018, er sagte dem Präsidenten Erdogan, wenn du diesen Pastor nicht freilässt, werde ich dein Land in die Knie zwingen, bis ihr zerbrecht an diesem Druck. Und Erdogan hat natürlich gelacht und wir kennen ihn ja und hat es alles von sich gewiesen und meinte, er steht über all dem. Und dann haben eben Wirtschaftssanktionen eingesetzt und innerhalb von wenigen Wochen ist die türkische Lira abgestürzt auf ein Allzeittief. Das war spektakulär. so dass schließlich die Regierung der Türkei und der Präsident Erdogan sich gezwungen sah, diesen Pastor, diesen amerikanischen Pastor, dann wieder aus der Gefangenschaft zu entlassen, und er konnte bzw. musste dann auch das Land verlassen. Und in dem Interview erzählt er, wie es ihm in der Haft gegangen ist. Er war 2 Jahre im Gefängnis. Und das möchte ich jetzt so als Einleitung nehmen für die Situation unserer Brüder und Schwestern in ganz unterschiedlichen Situationen. Und ich verknüpfe das schon mal mit dem Predigtthema jetzt auch hier heute Morgen. Kirchen unerwünscht, Glauben in der Isolation. Es gibt kaum eine Situation, die mehr für Isolation steht als Gefängnis. Also da haben wir es richtig gut heute Morgen. Du hast es schon gesagt in der Einleitung. Und vielleicht, ich gehe da später noch drauf ein, wenn ich die Zeit dafür finde, vielleicht das, was uns am meisten stört bei dieser Pandemie und für uns vielleicht auch die allerwichtigste Lektion ist, dass wir in vielen Lebensbereichen keine Kontrolle mehr haben. Wir müssen die Kontrolle abgeben. Du kannst nicht mehr einfach bestimmen, wo du hingehst. Du kannst nicht mehr einfach bestimmen, wen du besuchst. Du kannst nicht mehr einfach bestimmen, mit wem du dich triffst. Du kannst nicht mehr einfach bestimmen, wo und wie und wann du dich bewegst. Und vieles andere mehr. Und das sind wir ja so gewohnt. Und dass jemand unser Berufsleben, ja gut, da hat er Sachzwänge, aber unser Privatleben, dass jemand jetzt sich da erdreistet, unser Privatleben hier kontrollierend einzugreifen, uns zu maßregeln, das geht für uns gar nicht. Und die Kontrolle völlig aus der Hand zu geben, das ist für uns dann schlichtweg inakzeptabel. Und kaum eine Situation spiegelt das besser wider, als wie wenn du im Gefängnis landest. Du hast gar nichts mehr in der Hand. Und vielleicht ist eine der wichtigsten Lektionen dann in der Pandemie: Lege dein Leben in Gottes Hand. Und hör auf, gegen die Umstände anzukämpfen. Das ist verschwendete Energie. Sondern in diesen Umständen erkenne, was der Plan Gottes ist. Und das war für den Andrew Brunson erstmal ein Mysterium. Und das mag man kaum glauben oder auch verstehen, auch geistlich verstehen. Er sagt, er war zuerst in Einzelhaft, mehrere Monate, und dann kam er mit Islamisten zusammen in eine Zelle. Und er sagte, diese Islamisten, die haben von früh bis spät den Koran in einer Lautstärke zitiert, dass es ihnen um die Ohren geflogen ist. Es war Psychoterror für ihn, plus dann eben noch die Gebete, die lauten den ganzen Tag, und dann eben die Bedrängnis, die Beschimpfung, die er erlebt hat, weil er natürlich als Christ zu erkennen war und als auch als Mensch aus der westlichen Welt. Und er sagte dann, im ersten Jahr ist es mir nicht gelungen, Kontakt mit Gott aufzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt verstehen wir auch, warum unsere Brüder und Schwestern an so vielen Stellen sagen, bitte betet für uns. Und jetzt hören wir mal zu, was der Andrew Brunson da persönlich zu der Situation sagt.
Bis zu diesem Zeitpunkt, bis Jesus endgültige Gerechtigkeit schafft, verlangt Gott von uns, dass wir an die denken, die im Gefängnis sind, als ob wir selbst dort wären, dass wir mit denen weinen, die weinen. Aus verschiedenen Gründen hat Gott um mich herum eine weltweite Gebetsbewegung ins Leben gerufen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beten für mich, und Gott hatte seine Gründe, das zu tun. Es ging um viel mehr, als mich aus dem Gefängnis zu retten. Als ich im Gefängnis saß, hatte ich Angst, vergessen zu werden. Ich wünschte mir verzweifelt, dass meine Brüder und Schwestern für mich beten würden. Und immer wenn meine Frau Noreen mich besuchte, stellte ich ihr dieselbe Frage per Telefon, weil wir durch Panzerglas getrennt waren. Beten die Menschen immer noch für mich? Ich hatte Angst, dass sie aufhören würden zu beten. Dass sie zur nächsten Krise, zum nächsten wichtigen Gebetsanliegen übergehen würden. Aber sie hörten nicht auf. Das zu wissen, ließ mich die Zeit bis zu Noreens nächsten Besuch überstehen. Dann stellte ich ihr die gleiche Frage nochmal und erhielt die gleiche Antwort. Ja, die Menschen beten immer noch für mich. Als ich schwach war und nicht mehr standhalten konnte, gab es andere, die mich hielten. Christen, denen ich nie begegnet war. Doch die wenigsten Menschen, die verfolgt werden, erhalten so viel Gebet. Kaum jemand erhielt so viel Unterstützung wie ich. Viele sind nur ihren Ortsgemeinden oder ihren Familien bekannt. Und von manchen weiß niemand. Sie sind allein. Doch auch wenn ihr ihre Namen nicht kennt, sie sind im Himmel berühmt. So sieht Gott sie. Im Himmel sind diese Menschen Helden. Sie zeigen Jesu Wert auf die mächtigste Art und Weise. Sie beweisen mit ihren Taten ihre Liebe und Hingabe an ihn. Und ihr Zeugnis macht das Reich Gottes größer. Ihr Leiden ist nicht vergeblich. Es ist für Gott sehr kostbar. Deshalb möchte ich euch, meine Brüder und Schwestern in Deutschland, ermutigen, an sie zu denken, sich an sie zu erinnern, für sie zu beten. Ich denke daran, wie Jesus gesagt hat, jeder, der einem Propheten ein Glas Wasser gibt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wenn ihr also bereit seid, unseren verfolgten Brüdern und Schwestern, diesen Märtyrern zu dienen, wenn ihr bereit seid, für sie zu beten, sie zu lieben, ihnen und ihren Familien zu dienen, werdet ihr dann nicht auch die Belohnung eines Märtyrers erhalten?
Ja, eine ganz wichtige Stimme, und das zeigt uns auch, was am allerdringlichsten, was im Hinblick auf unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung notwendig ist, ist, dass wir diese Brücke schlagen zu ihnen, die Verbindung zu ihnen aufnehmen. Ich habe gerade heute Morgen das Zeugnis von einem afghanischen Christen gelesen. Und können wir schon? Von einem afghanischen Christen gelesen. Er heißt Said Musa. Vor ein paar Jahren war das im Fernsehen. Afghanistan ist sehr bekannt als ein Land mit extremer Christenverfolgung. Und da wurde im Fernsehen gezeigt, afghanische Christen, ehemalige Muslime, die sich als Hauskirche getroffen hatten, die getauft wurden. Und dann hat man das im Fernsehen gezeigt, was eben dahin geführt hat, dass dann alle diese Christen verhaftet wurden. Abfall vom Islam, darauf steht in Afghanistan die Todesstrafe. Und damit möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, über viele Tätigkeiten, die Open Doors weltweit tut, können wir gar nicht berichten, weil das einfach die Projekte vor Ort gefährden würde. Und vielleicht da noch mal auch zwei, drei Worte zu den Projekten. Es ist so, dass wir in all diesen Ländern Hunderttausenden von Christen in ganz, ganz unterschiedlicher Weise mit ganz unterschiedlichen Projekten helfen. Eines davon ist ein ganz wichtiges, nämlich ihnen helfen, einen eigenen Lebensunterhalt zu generieren. In den meisten Ländern, in denen Christen extrem oder mit sehr hoher Verfolgung konfrontiert sind, sind die Christen eine kleine Minderheit. Das heißt, ihnen werden Arbeitsplatz verwehrt, ihnen werden erwachsenwirtschaftliche Nachteile, Schikane durch die Behörden und viele andere Einschränkungen. Und sehr oft ist dann das Allerwichtigste, dass man den Christen dort im Land eine Möglichkeit verschafft, wie sie ihr eigenes Einkommen generieren. Das können dann zum Beispiel 4 Ziegen sein, die dann eine Familie erhält, oder vielleicht eine Frau 2 oder 3 Nähmaschinen, damit sie sich einen Lebensunterhalt schaffen kann, weil ihr Mann ermordet wurde. Denn eine Gemeinde kann ja auch dort nur dann leben, wenn die Gemeindemitglieder ein Einkommen haben und dann irgendwann auch mal einen Pastor finanzieren können, vielleicht ein Gebäude finanzieren können und vieles, vieles mehr. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und dieser, ich will dann nur von einem Christen jetzt berichten in Afghanistan, ganz, ganz kurz, Said Musa, der verhaftet wurde, und dann wurde er von der Polizei eben in die Mangel genommen. Und sie haben ihn gefragt, weil ja auf Abfall vom Islam die Todesstrafe steht, sie haben ihn gefragt, warum hast du den Islam verlassen? Glaubst du denn wirklich, dass es in Ordnung ist, Jesus nachzufolgen? Und er sagte, ich glaube, das ist der Plan Gottes. Gott hat sein Volk erwählt, um hier sein Werk auf der Erde durchzuführen. Und fragte ihn ein anderer, warum kehrst du nicht zurück zum Islam? Ist denn deine Religion jetzt besser? Und dann antwortete er diesem Polizisten, weißt du, dass die goldene Regel oder das Goldene, den Schatz, den ich gefunden habe, ist, liebt eure Feinde. Und diesen Satz, den findest du nur in einer Religion und den findest du bei den Nachfolgern von Jesus. Liebe Brüder, liebe Schwestern, was immer auch in deinem Leben dir widerfährt, entscheide dich zu lieben. Das ist der Weg Gottes. Das erste Merkmal einer lebendigen Gemeinde ist nicht die gute Lobpreisgruppe oder die schöne Predigt, sondern die Liebe Gottes. Amen. Gott ist die Liebe. Und wir als seine Kinder, wir sind Boten der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir werden es auch heute nochmal hören, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über, sagt Jesus. Und wir erleben es ja auch jetzt in dieser Pandemiesituation. Das ist ja eine Drucksituation. Was kommt denn jetzt in dieser Drucksituation aus uns raus? Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, kam Lobpreis raus. Hoher Druck. Was kommt jetzt in dieser Drucksituation aus uns raus? Ja, also zweite Lektion in der Isolation, fülle deinen Mund alle Zeit mit Gottes Wort. Und da war also diese Zeit Musa, und ich muss da noch einen Satz vorlesen, weil der hat mich dazu inspiriert, dann den nächsten Bibelvers euch vorzustellen. Und er sagte, nochmal ein Sicherheitsoffizier, der ihn aufgefordert hat, zum Islam zurückzukehren. Er sagte, du weißt, dass auf dich der Tod wartet. Da sagte der Said, Musa, er sagte, ja, das weiß ich. Aber ich kann dem Islam nicht mehr folgen, denn ich bin ein Knecht von Jesus Christus. Und möchte euch jetzt mit hineinnehmen in den nächsten Bibelvers, wo es darum geht, dem Herrn zu dienen. Und Paulus schreibt hier, oder hier heißt es von ihm in der Apostelgeschichte 20, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente. Im Urtext heißt das eigentlich Sklave war. Und da möchte ich ganz kurz Bezug dazu nehmen, denn wir möchten keine Sklaven sein. Das widerstrebt uns ganz, ganz tief. Und liebe Brüder und Schwestern, das unterscheidet uns vielleicht von denen, die sich entschieden haben, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Und darf ich euch sagen, genau darauf kommt es an. Wenn du nicht ein Sklave, und ich weiß, das klingt furchtbar hart, ein Diener klingt schon gefälliger, ein Diener von Jesus Christus bist, dann bist du ein Diener von etwas anderem. Und das solltest du dir überlegen, wovon du denn dann eigentlich der Diener bist. Und ich nehme hier nochmal den letzten Vers mit rein. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Liebe Bruder, liebe Schwester, dazu wurdest du gerettet. Amen. Halleluja. Alle stimmen zu. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist das, was mich immer wieder dann auch erstaunt, wie klar das bei unseren Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist, wie diese eindeutige Ausrichtung da ist und auch diese elementare Verknüpfung. Wir hören dann noch ein paar Beispiele dazu. Eines davon ist zum Beispiel der Mohammed. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Als unsere Mitarbeiter ihn getroffen haben vor ein paar Jahren, da war er schon einige Jahre Christ. Und er sagte, ich habe nie, Jemen, wissen wir, Kriegsgebiet, auch wenn die Medien nicht mehr darüber berichten, ist immer noch ein furchtbarer Krieg dort im Land. So, aber dort im Land ist auch die größte Gemeinde der arabischen Halbinsel überhaupt. Und es kommen Menschen zum Glauben an Jesus, so wie dieser Mohammed. Aber er sagte, ich war jahrelang Christ im Jemen, ich habe nie einen Christen getroffen. Und ich dachte tatsächlich, ich bin der einzige Christ im Land. Wir sprechen heute über Isolation. Was hat er gemacht? Er hat sich eine Frau gesucht. Es gab ja keine Christinnen nach seinem Dafürhalten. Also hat er eine Muslima geheiratet, hat aber gebetet und sagte, Herr, weil es keine Christin gibt, heirate ich eine Muslima, bitte mach, dass sie Christin wird. Sie wurde Christin, nur um das auch abgeschlossen zu haben und jegliche theologischen Bedenken bei euch zu zerstreuen. Sie wurde Christin, beide haben dann jeweils zwei Hauskirchen gegründet, zwei für Frauen, zwei für Männer. Wie kam der Mohammed aus der Isolation? Er hat die Isolation durchbrochen und wir haben auch schon verstanden, wie er das gemacht hat. Unsere Geschwister in Indien, die sind in einer sehr schwierigen Situation und nicht nur in Indien, sondern auch in sehr vielen anderen Ländern aufgrund der Pandemie. Weil Regierungen in mehreren Ländern die Christen bei der Nothilfe konsequent übergehen. Also das trifft nicht nur muslimische Länder, sondern auch in Indien, auch in anderen Ländern, wo Hilfsgüter ausgeteilt werden durch die Regierung. Und nicht nur, dass man die Christen, dass man ihnen nichts gibt, sondern sie werden auch noch angeklagt, insbesondere von Dorfbevölkerungen. Ihr seid schuld, weil ihr habt den falschen Glauben. Ihr seid schuld an der Pandemie, also dieses Sündenbock-Narrativ. Und dann verlasst unser Dorf. Und so, das ist eben auch die Situation, die unsere Schwester hier erlebt hat, wo sie aufgefordert wurde, wo sie geschlagen wurde und wo ihr Mann sie verlassen hat und ihr dann noch der Vorwurf gemacht wird, du bist schuld, dass dein Mann dich verlassen hat, weil du Christin bist. Und sie sagt dann, ich werde beschimpft, ich werde beleidigt, aber Gottes Liebe ist übermächtig in mir. Open Doors konnte in den letzten paar Monaten dort 76.000 Christen versorgen, mit dem Nötigsten, mit Medizin, mit Lebensmitteln. Und das soll mal nur ein Einblick sein, ganz kurz nach Indien. Die Situation ist aber auch die, ganz, ganz typisch, das war jetzt Ende September, also gerade mal ein paar Wochen her, wo Christen zu einer Dorfversammlung gerufen wurden, mitten ins Dorf gerufen wurden. 15 Familien gibt es dort im Dorf. Und dann wurden sie aufgefordert, auch im Zusammenhang mit der Pandemie. Und weil sie den falschen Glauben haben, sagt eurem Jesus ab. Und sie haben eben dann gesagt, das werden wir nicht tun. Und das ist also kein einzelner Vorfall. Es gibt hunderte solche Vorfälle das ganze Jahr über. Die 15 Familien wurden aufgefordert, ihren Glauben abzusagen. Das haben sie nicht getan. Man kann Videos sehen auf YouTube zu dem Vorfall. Der Name ist leicht zu merken von dem kleinen Dorf. Das ist nur ein Dorf, heißt Singapur. Okay, nicht zu verwechseln mit der Stadt. Und dann hat uns ein Christ dort aus dem Dorf berichtet, der sagte, innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit kamen 2.000, 3.000 Leute zusammen und die haben unsere Häuser in Stücke geschlagen. Wären nicht ein paar Polizisten da gewesen, hätte man uns totgeschlagen. Bitte betet für unsere Brüder und Schwestern. Sie sind tatsächlich in der Isolation. Sie sind ausgegrenzt, beschimpft, verflucht und in vielen Fällen auch vertrieben. Die Hiwot aus Äthiopien stelle ich euch vor, stellvertretend für so viele andere Frauen in dem südlichen Teil, also südlich der Sahara in Afrika. Sie ist ungefähr 50 Jahre alt, sie ist Analphabetin, so genau weiß man es also nicht, wie alt sie ist. Sie hat 8 Kinder und sie hat, als unsere Mitarbeiter sie getroffen haben, berichtet über die Ausgrenzungen wegen ihres Glaubens und die Anfeindungen, die sie erlebt hat. Und sie hat dann unseren Mitarbeitern erzählt, sie ist also nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, sondern mit einem anderen Glauben. Und sie hat dann unseren Mitarbeitern erzählt, eines Tages war die Situation so unerträglich, dass sie zu Gott geschrien hat. Und obwohl sie keine Christin war, hat sie sich an Jesus gewandt. In ihrem Dorf oder in dieser kleinen Stadt, aus der sie kommt, gab es nämlich eine Kirche. Und von Jugend an war es immer ihr Wunsch gewesen, in diese Kirche zu gehen, aber dann eben mit der Eheschließung, dann kamen die 8 Kinder und sie hat an uns erzählt, ihr Mann war ein Säufer und er hat nie was gearbeitet. Sie musste sich praktisch um alles kümmern, auch die Familie versorgen. Sie hatte nie Zeit für sich oder für irgendetwas im Leben. Ihr ganzes Leben war ein einziger Dauerlauf und dann kam eben der Punkt, wo alles zusammengebrochen ist. Und dann, sagte sie, habe ich gebetet. Und ich bin dann erstaunt, sie ist ja Analphabetin, aber vielleicht ist das manchmal auch, ich kann nicht sagen ein Vorteil, aber vielleicht hilft es manchmal, dass man nicht so kompliziert ist im Denken und auch nicht so kompliziert ist im Beten. Dieser direkte Zugang zu Gott, dieses elementare Verständnis vom Leben und diese Sprache von Herz zu Herz, wortwörtlich sagte sie unseren Mitarbeitern, habe ich gebetet. Herr, bitte verbinde mein Leben mit dir. Interessant, dieses Konzept. Und dann sagt sie, und der Herr Jesus kam in mein Herz. Ich erhob meine Hände und ich nahm ihn an und ich sagte, ich widerstehe dem Teufel und ich glaube an Jesus. Und damit war für sie die Sache erledigt. Bei einer Prüfung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätte sie natürlich nicht standgehalten. Da hätte man ihr kein Wort geglaubt, dass sie eine Christin ist. Und so geht es ja auch Hunderten von unseren Konvertiten hier in Deutschland, die Antrag stellen beim Bundesamt für Migration, die vor Verwaltungsgerichten landen und denen gesagt wird, obwohl der Pastor sagt, der kommt zu uns in die Gemeinde und er ist Christ geworden, aber die BAMF-Mitarbeiter oder auch Verwaltungsrichter, die dann sagen, nach unserem Dafürhalten ist dieser Mensch kein Christ geworden, wir können ihn also wieder abschieben. Liebe Brüder und Schwestern, bitte protestiert dagegen. Das sind unsere Brüder und Schwestern, die abgeschoben werden sollen in Ländern mit extremer Christenverfolgung. Ich spreche über Iran und Afghanistan. Wir als Gemeinde haben den Auftrag, an der Seite unserer Brüder und Schwestern zu stehen. Und die Hiwot beschreibt dann, nachdem sie Jesus in ihr Leben aufgenommen hat, ging es besser und dann wurde sie schwer krank. Und das war der Zeitpunkt, wo dann Open Doors informiert wurde über ihre Situation, wo wir Lebensmittel vorbeibringen konnten. Wir hören ja bei weitem nicht von allen Situationen. Und wo Mitarbeiter für die Hiwot gebetet haben und siehe da, nach ein paar Tagen ging es ihr besser und sie sagte, da hat die Verfolgung durch meine Familie, durch ihre Verwandten im Dorf aufgehört, weil sie gesehen haben, dass ich geheilt bin. Aber die Verfolgung im Dorf, sagt sie, die ging weiter. Man hat nämlich in der Nacht, als ich mit meinen 8 Kindern im Haus schlief, hat man uns die Hütte überm Kopf abgebrannt. Wir wären beinahe alle gestorben dadurch. Wir konnten gerade noch aus der Hütte fliehen. Und auch davon hat dann Open Doors wieder erfahren. Und ich möchte euch nur sagen, wie sie diese Situation beschreibt. Sie sagt, als die Hütte abgebrannt war, habe ich mir 3 Tagen Sorgen gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, dass doch alles in Gottes Hand ist. Und ich betete. Und ich sagte, Herr, an welchem Ort auch immer, bitte bau mir ein Haus, mir und meinen Kindern. Und damit war für sie die Sache erledigt. Keine halbe Stunde, ja, keine ewig langen Gebete. Sie hat genau das gesagt, was sie braucht. Und sie sagte, und dann haben eben Mitarbeiter von Open Doors organisiert, dass Baumaterial zu ihr kam. Es kamen Christen von woanders her, haben ihr geholfen, die Hütte zu bauen. Und sie hat jetzt die schönste, und hat sie das unseren Mitarbeitern gezeigt, hat sie gesagt, schaut, meine Hütte. Und es war die schönste Hütte im ganzen Dorf. Und ich glaube, so ist unser Jesus. Amen. Was unsere Brüder und Schwestern brauchen, ist hier im Psalm 61 so schön zu lesen, Herr, höre mein Schreien, horche auf mein Gebet vom Ende der Erde. Und so geht es den Frauen wie der Hiwot, die also an den Rand gedrängt werden, wo Druck ausgeübt wird, damit sie ihren Glauben aufgeben. Höre mein Schreien vom Ende der Erde, rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Ja, unsere Brüder und Schwestern, sie wissen, wer dieser Felsen ist, aber es fehlt ihnen die Kraft, hochzusteigen. Und sie brauchen eine Hand. Sie brauchen eine Hand, die ihnen auf diesen Felsen hilft. Und es ist deine Hand. Und oftmals beten wir nicht für unsere Brüder und Schwestern, weil wir gar nicht wissen, wie es ihnen geht. Und ich möchte da, das habe ich schon beim letzten Mal getan, ich möchte euch unseren Gebetskalender vorstellen. In diesem kleinen, schönen Heft, da, das kommt jeden Monat, ist dieser Gebetskalender eingeheftet. Jeden Tag ein anderes Land, jeden Tag ein anderes, sehr konkretes Gebetsanliegen. Laos, Ägypten, Nordkorea, Sudan, Malediven. Hast du in 30 Sekunden gelesen? Eine sehr konkrete Situation und dann betest du. Da heißt hier zum Beispiel, ich nehme mal irgendwas, Laos, beten wir für 3 Christen, die verhaftet wurden, weil sie das Evangelium verkündeten. Ich glaube, wir wissen, wie es ihnen geht. Ich glaube, wir wissen, was der Wille Gottes ist in dieser Situation. Ich glaube, wir alle wissen, was wir in dieser Situation beten könnten und beten sollten. Und es braucht einfach nur ein kurzes Gebet. Das ist das, was wir meinen mit, bitte stellt euch an die Seite eurer Brüder und Schwestern. Geht die Verbindung ein. Reicht ihnen die Hand, damit sie hochsteigen können auf den Felsen. Ich habe das draußen liegen. Hinten auf dem Heft ist so eine Adresskarte, kannst du ausfüllen. Ich habe Kugelschreiber draußen liegen. Kugelschreiber bitte mitnehmen, nachdem du die Karte ausgefüllt hast, aus hygienischen Gründen. Und dann die ausgefüllte Karte einfach auf den Tisch legen. Ich sammle die am Schluss ein. Aber dann schicken wir euch jeden Monat diese Gebetsanliegen. Kostet euch keinen Cent. Aber dann könnt ihr Verbindung aufnehmen, ganz konkret mit euren Brüdern und Schwestern, so wie mit dieser Hiwot oder zum Beispiel mit der Dalia hier aus dem Irak. Und so schwierig wie die Situation im Irak ist, trotzdem können wir ja sagen, danke Jesus, es sind wieder Christen dorthin zurückgekehrt, so wie die Dalia, die schon seit Jahrzehnten von Islamisten bedrängt wurde. Ihr Onkel wurde ermordet, ihr Bruder, der sollte ermordet werden, den mussten sie freikaufen. Sie sind vom IS geflohen aus dem Irak und sind jetzt dann Ende 2017 wieder zurückgekehrt nach Mosul. Und sie sagte, die Situation einfach katastrophal, Infrastruktur zerstört. Und dann hat sie sich gedacht, was mache ich jetzt hier? Und dann hat sie sich umgeguckt, auch keine besondere Ausbildung, keine besondere geistliche Ausbildung. Und dann hat sie eben bemerkt, es sind ja noch viele andere Frauen da, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und dann hat sie einfach die Frauen aufgefordert, kommt, lasst uns zusammensitzen. Lasst uns zusammen Bibel lesen, lasst uns zusammen beten. Und sie sagte, nach ein paar Monaten hatten wir 150 Frauen. Amen. Und das in der Situation. Ganz kurzen Blick auf den Weltverfolgungsindex. Der neue kommt im Januar wieder und mit Bezug auch auf das Thema hier heute Morgen, Kirchen unerwünscht. Das ist uns aufgefallen mit Blick auf das letzte Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 5-mal so viele Kirchen zerstört oder geschlossen. Das heißt also ein gezielter Angriff auf das kirchliche Leben. Ja, Christen werden auch als Einzelpersonen verfolgt oder eben als Familien. Aber hier ein gezielter Angriff auf das kirchliche Leben. Und es ist natürlich völlig klar, wenn du die Kirche dicht machst, dann ist das für das geistliche Leben erstmal schwierig. Und Islamisten agieren da nochmal anders in Burkina Faso, in Mali, in Kamerun, in Nigeria und in den Ländern unten in der Sahelregion, wo sie gezielt Gottesdienste überfallen. Den Pastor ermorden vor der versammelten Gemeinde. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das für Schockwellen in die Gemeinde hineinsendet und was das natürlich mit der Gemeinde macht, was ihren geistlichen Stand angeht und wie sie jemanden brauchen, der an ihrer Seite steht. Ich erinnere mich gerade an ein Ehepaar aus dem Iran, die sind jetzt gerade vor 8 Wochen aus dem Iran geflohen, Pastoren-Ehepaar. Und sie sagten, der Pastor sagte, sie sind jetzt in Sicherheit hier in Europa, er sagte, ich habe immer wieder gespürt, In all diesen schwierigen Jahren, wo ich im Iran war und Pastor war und auch von der Polizei verhört wurde, Verhöre sind ja dort kein Kaffeekränzchen, ich habe gespürt, er sagte, ich kann das so beschreiben, es ist wie eine Hand, die dich schiebt. Sagt, und ich danke euch für eure Gebete. Und Dalia hat uns einen Weg gezeigt, wie sie auch wieder eine Situation der Isolation durchbrochen hat. Und unsere Brüder und Schwestern brauchen, dass wir ihnen die Hand reichen, dass sie diese Isolation durchbrechen. Ihr seht schon, es sind viele Situationen, die ich euch heute Morgen vorstelle, aber es soll ja auch ein bisschen ein weltweiter Einblick sein. Algerien auf Platz 17 im Weltverfolgungsindex, also sehr hohes Aufkommen von Verfolgung und da steht 15 Kirchen geschlossen. Vielleicht sagst du, klingt gar nicht so dramatisch. Wenn es aber nur 46 Kirchen im Land gibt, und bei einer Bevölkerung von 42 Millionen Menschen gibt es 129.000 Christen. Das ist der Leiter der protestantischen Kirchenvereinigung. Fast alle Christen in Algerien gehören zur protestantischen Kirchenvereinigung. Okay? Also das ist ein ganz entscheidender Mann. Der Pastor Salah Shalah, kann man sich leicht merken, seine Gemeinde wurde auch geschlossen, größte Gemeinde dort in Algerien mit mehr als 700 Gottesdienstbesuchern. Und das erste Mal ist es dann passiert, letztes Jahr, als die Kirchen geschlossen wurden von der Regierung, dass die Christen auf die Straße gegangen sind. Dann wurden welche auf der Straße verhaftet, verprügelt auf der Straße von der Polizei. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches passiert und die Christen dort sagen, das rechnen wir unseren jahrelangen Gebeten zu. Sie sagten, plötzlich kamen Muslime auf die Straße und sie haben dafür protestiert, dass die Kirchen wieder geöffnet werden. Also wir sehen, Jesus baut seine Gemeinde dort im Land und als der Pastor Salah gefragt wurde, warum werden denn eure Kirchen geschlossen? Er sagte, weil so viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen. Das ist der Punkt. Amen. Unser Bruder Nasser, 10 Jahre Haft im Gefängnis, wir sprechen heute Morgen über Isolation. Und trotzdem in dieser Isolation, er hat schon zweimal aus dem Gefängnis geschrieben, ich lese euch mal vor aus dem letzten Brief, ich sende euch Grüße, während ich mich hinter den hohen und mit Stacheldraht bewehrten Mauern des Evin-Gefängnisses nach eurer Gemeinschaft sehne. Mein Herz ist voller Liebe, Fürsorge und Dankbarkeit, wenn ich an unsere Zeiten der Gemeinschaft denke und ich schreibe auf, was aus meinem Herzen hinausdringt. Ich erinnere mich an die geistlichen Zusammenkünfte, wo wir in Einheit des Geistes und des Herzens Lieder für den Herrn gesungen haben, um ihn zu verherrlichen. Ich bin im Geist bei euch. Und das ist sehr interessant. Paulus schreibt das auch an einer Stelle, hier habe ich die Schriftstelle, habe sie mir extra aufgeschrieben. Ich bin im Geist bei euch. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir können uns treffen zu Gottesdiensten, zu Hauskreisen. Okay? Was ist, wenn das mal alles wegfällt? So wie für den Bruder Nasser hier und viele andere. In Saudi-Arabien, die meisten Christen wagen es nicht zu treffen, weil es hochgefährlich ist. Vom Jemen haben wir gehört, er hat jahrelang keinen Christ getroffen. Es gab niemanden, mit dem er sich treffen konnte. Und was ist, wenn hier in Deutschland, wenn plötzlich kein Telefon mehr funktioniert und kein Internet, kein WhatsApp, kein Facebook, kein Twitter, kein TikTok? Und da ist es vielleicht wichtig, dass wir unsere Augen mal darauf richten, was ist denn Gemeinschaft? Besteht unsere Gemeinschaft darin, dass wir uns am Sonntagmorgen in einem Raum versammeln? Macht unsere Verbindung aus, dass wir uns an einem Ort treffen? Eine Gemeinde ist kein natürlicher Verein. Eine Gemeinde ist ein übernatürlicher Organismus, der nach übernatürlichen Gesetzmäßigkeiten funktioniert und aus übernatürlichen Ressourcen schöpft. Und diese übernatürlichen Ressourcen, das ist vielleicht die allerwichtigste Lektion, die wir in der Pandemie lernen, Die wichtigste Ressource im geistlichen Leben ist unser Gebet. Ich will das an einem Beispiel hier erläutern mit dem Bruder Wahid. Auch er wurde verhaftet. Einzelhaft im Iran, Hauskirchenleiter, einzelhaft für 36 Tage in der Isolation. Er sagte, am Anfang war er völlig geschockt, weil er sagte, was mache ich jetzt? Keine Bibel, niemand, mit dem ich reden kann, niemand, mit dem ich beten kann. Und bei dem Gottesdienst, wo er verhaftet wurde, wurden auch noch etliche andere Christen verhaftet. Und er sagte, und dann, sagte, es hat nicht lange gedauert, dann ist mir plötzlich eingefallen, ich bete jetzt erstmal für die, die mit mir verhaftet wurden. Und in dem Augenblick, sagte er, wo ich für die gebetet habe, die mit mir verhaftet wurden, hatten wir Gemeinschaft. Und er sagte, nachher, als wir alle frei waren, haben wir uns ausgetauscht und da habe ich gehört, sie haben auch für mich gebetet. Und das ist unsere Gemeinschaft. Und Paulus schreibt hier im Kolosser Kapitel 2, Vers 5, denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und ich freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Dann müssen wir uns mal fragen, wie hat er denn das gemacht? Raumschiff Enterprise gab es damals noch nicht. Ich sehe eure Ordnung und euren Glauben. Und eine andere Schriftstelle, wo das nochmal deutlicher ausformuliert wird, wie sowas funktioniert, da ging es um Gemeindezucht, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 3 und 4. Denn wenn ich zwar dem Leib nach abwesend bin, aber im Geiste bin ich anwesend. Und jetzt erklärt er, wie das funktioniert. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid. Oh. Das heißt, so können wir auch wie der Wahid in unserer Gefängniszelle mit den anderen Christen Gemeinschaft haben. Und so können natürlich auch wir als Christen in Aichach mit unserem Bruder Wahid oder mit dem Bruder Nasser, der ja noch im Gefängnis ist und eine sehr schwierige Zeit hat, auch wenn er aus dem Gefängnis mal einen Brief rausschmuggeln kann. Wir können uns direkt an seine Seite stellen, wir können mit ihm Gemeinschaft haben, wir können ihm Gottes Wort zusprechen. Nasser, verzage nicht, der Herr ist mit dir. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten dich. Er schenkt deinen Becher voll ein, auch heute. Er krönt dich mit Gnade und Erbarmen. Amen. So, und du sprichst ihm Gottes Wort zu im Gebet. Gottes Wort ist doch Gottes Wille. Und das ist ja auch das, was wir beten wollen, ist doch Gottes Wille. Und nicht, was uns gerade so in Kopf neu fährt an Gedanken. Sprich Gottes Wort aus, bete Gottes Wort, bete die Psalmen, bete die Verheißungen für deine Brüder und Schwestern. Das ist das, was wir in dieser Zeit der Pandemie und darüber hinaus für unsere Brüder und Schwestern auf jeden Fall tun sollen. Und ein sehr wichtiger Satz vom Wahid. Er sagte, seine erste Erkenntnis im Gefängnis war, Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und das gilt auch für uns als Gemeinde hier. Ja? Ach du liebe Zeit, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir Corona und jetzt ist die Ehe und so weiter und so weiter. So. Und wir konzentrieren auf uns selbst. Leider fehlt mir die Zeit, jetzt heute Morgen noch auf China einzugehen. Da gäbe es sehr viel zu sagen über die Verfolgung in China. Ich will vielleicht nur so viel sagen, ein ganz, ganz kurzes Beispiel, auch wieder passend in diese Situation. Eine Hauskirchenleiterin dort wurde verhaftet. Lest es einfach nach bei uns, wir haben ja sehr ausführliche Berichte auf der Website, Länderberichte zu jedem einzelnen Land. Die Verfolgung hat dramatisch zugenommen in China. Natürlich auch für Muslime, aber für Christen, Pastoren, die sich der kommunistischen Partei nicht unterordnen, die landen im Gefängnis. Punkt. So, kein Evangelium für Kinder. Zutritt für Kinder und Jugendliche, da musst du ein Schild draußen vor der Kirche anbringen. Zutritt für unter 18 Jahren verboten. Eine ganze Generation wird vom Evangelium ausgeschlossen. Da wurde also diese Hauskirchenleiterin verhaftet. Dann wurde sie ins Gefängnis geworfen. Pastorin. So, jetzt saß sie da und sagte, was mache ich jetzt, Jesus? Was soll ich jetzt hier machen? Und sie sagte, und dann kam ihr der Gedanke, lass dich zum Toilettenreinigungsdienst einteilen. Ja, toll. So hat man sich das vorgestellt. Ja? Toiletten, sie war was ganz anderes gewohnt. Toilettenreinigungsdienst. Und sie kennt die Stimme ihres Herrn. Es war nur ein Gedanke, aber sie sagte sich, klingt wie Jesus, mache ich. Also hat sie sich einteilen lassen. Nachdem sie wieder frei war, nach ein paar Monaten, hat sie berichtet. Sie sagte, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die Weisheit Gottes. Sie sagte, ich singe eigentlich den ganzen Tag christliche Lieder. Und damit will ich auch nochmal sagen, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Okay? Wenn du in eine Drucksituation kommst, was kommt aus deinem Mund raus? Klagen und Murren oder Lobpreislieder? Okay? Und sie war also auch im Gefängnis, hat sie einfach das weitergemacht, was sie schon vorher gemacht hat. Sie hat einfach viele christliche Lieder gesungen. Und es hat, sie sagte, mit dem Toilettenreinigungsdienst war es dann natürlich so, dass sie in jede Gefängniszelle musste. Und sie hat immer nebenbei gesungen, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja. Und hat dann Toiletten geputzt. Und sie sagte, ich konnte mit so vielen über Jesus reden. So viele Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben in dieser Zeit, in diesen Monaten. Amen. Das heißt, vierte Lektion, öffne deinen Blick über diese Situation hinaus. So wie der Bruder Wahid gerade, wo ich von ihm erfahren habe, Isolation ist nicht die Zeit, um an dich zu denken. Amen. Sondern der Herr hat einen Plan. Er war jetzt nicht überrascht von der Pandemie. Ach du liebe Zeit, was machen wir jetzt? Sondern er hat einen Plan für dich. Jetzt geht es darum, dass du diesen Plan erkennst und dass du aufhörst, auf dich zu schauen, aufhörst, auf die Umstände zu schauen und zu sagen, was ist denn jetzt das Wichtigste? Das haben wir heute ganz am Anfang von der Predigt gehört. Ein Diener Jesu Christi. Amen. Ein Diener Jesu Christi. Ja, jetzt glaube ich, ist es gut, wenn wir uns Zeit nehmen, um zu beten. Wir haben viele unterschiedliche Situationen gehört. Die Christen im Jemen, von Christen im Iran, die im Gefängnis sitzen. Von Nigeria habe ich euch gar nichts berichtet. China nur ein bisschen. Die Christen in Indien sind unter entsetzlicher Bedrängnis, muss man wirklich sagen. Tausende von Übergriffen allein in diesem Jahr schon. Also auf Tausende von Christen, so muss ich es richtigerweise sagen. Die Gemeinde in Algerien, wo Kirchen geschlossen wurden. Und ja, und überall natürlich auch noch dann die Pandemie, die die Situation nochmal zusätzlich schwer macht. Lasst uns zusammen aufstehen. Und wenn vielleicht zwei oder drei oder vier sich jetzt einfach zur Stimme von unseren Brüdern und Schwestern machen und für sie beten oder auch vielleicht für irgendein anderes Land. Wir denken auch an die Christen in Nordkorea und auch in Nigeria, wo sehr viele Christen ermordet wurden. Und wir schließen dann, oder Michael schließt dann hier im Gebet ab.
Vielen Dank, Ardo, für den Einblick in zahlreiche Geschichten von unseren Geschwistern in Ländern, die sind, wo es die Leute nicht so gut haben wie wir. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Geschwister im Gebet unterstützen. Ich selber mache das auch. Ich habe auch aus dem Grund, weil du mir mal Dinge vorgestellt hast hier in einem Gottesdienst, mir eine Lea auserkoren, für die ich stellvertretend seit Jahren bete. Natürlich auch für alle anderen, aber der Name ist halt für mich auch so ein Ankerpunkt. Und ich kann das bestätigen, was du sagst. Man bekommt etwas zurück und man spürt, dass es dort wirklich eine geistliche Gemeinschaft gibt zwischen den Menschen, für die man betet. Und es ist wichtig, auch für uns, die vielleicht jetzt in schwierigen Situationen sind, wenn es uns schlecht geht, dass wir anfangen mit Danken, mit Gott loben und unseren Blick von uns weg auf unseren Gott und auch vielleicht auf den Bruder oder die Schwester neben uns richten, für die wir dann beten. Ich habe das selber erlebt. Es ist wunderbar, auch in einer Notsituation einfach den Blick von sich selbst wegzuwenden und für andere da zu sein, für sie zu beten und natürlich mit Blick auf unseren Herrn. Wir wollen natürlich unsere Geschwister nicht nur im Gebet unterstützen, sondern auch mit finanziellen Mitteln. Die Kollekte, wie in den letzten Jahren auch üblich, des heutigen Tages geht an Open Doors ohne Abzüge. Wir werden das dann auch überweisen. Wenn ihr jetzt für das Christusforum spenden möchtet, tut das bitte einen Umschlag. Alles, was nicht in einem Umschlag ist, geht an euch. Dort stehen zwei Körbe, die ihr bitte zahlreich füllt. Und in diesem Fall dürft ihr auch scheinheilig sein. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Und ja, wir haben auch noch ein paar genaue Spenden natürlich für das Christusforum auch über PayPal beispielsweise möglich oder halt per Banküberweisung. Es kann sein, dass wenn ihr diesen PayPal-Überweisung macht, dass dann der Name Christine Huhn kommt. Ja? Also das nicht erschrecken, das liegt daran, weil die Büro-E-Mail-Adresse auf Christine läuft. Deswegen, also das läuft jetzt nicht in unser Konto, sondern das geht wirklich ins Christusforum. Keine Angst, das kommt an. Wir haben auch noch ein paar Hinweise. Es gibt noch eine Umfrage zum Thema Weihnachtsgottesdienst. Ihr habt das per E-Mail erhalten. Wir gehen davon aus, dass wir einen zweiten Gottesdienst an Weihnachten brauchen. Bitte nehmt noch bis zum 8.11. teil, einfach, dass wir abschätzen können, brauchen wir den nicht, wenn ja, wie müssen wir das organisieren. Ich würde gerne euch jetzt zum Abschluss noch segnen, steht dazu bitte auf. Und ich möchte das mit dem Psalm 21, den Versen 7 und 8 tun. Der Herr bewahrt dich vor allem Bösen, er bewacht deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang jetzt und in alle Ewigkeit. Und das wünsche ich euch, dass er das auch in dieser Situation und für die nächsten Wochen und Monate tut und dass ihr dranbleibt an unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, einen schönen Sonntag.